Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zuerst also die amerikanische Gesundheitsreform. Beatrice Oehrlings ist durchs Land gereist mit der Frage, warum tun sich die Amerikaner so schwer mit der medizinischen Versorgung für jedermann? Die Gesundheitsreform sollte ja die Errungenschaft der Präsidentschaft Barack Obamas werden und mittlerweile sieht es so aus, als könnte sie ihn die zweite Amtszeit kosten. Die große Gesundheitsreform steht auf der Kippe. In der Bevölkerung regt sich hartnäckiger Widerstand und in den nächsten Tagen entscheidet der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten über das Regelwerk.
Der Frühling ist die beste Zeit in Washington. Fast täglich gibt es dann in der amerikanischen Hauptstadt ein Jazzkonzert unter freiem Himmel. Am Potomac River werden die Kajaks rausgeholt, die Straßen sind umsäumt von prächtig blühenden Kirschbäumen. Vor dem Supreme Court haben die Menschen dieses Jahr allerdings keinen Sinn für Lebensfreude. Seit Wochen belagern Protestler den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten und hoffen, dass man sie da drinnen hören möge. 26 US-Bundesstaaten haben Klage gegen Obamas Gesundheitsreform eingereicht, weil sie das Kernstück des Regelwerks für verfassungswidrig halten. Es geht um die Frage, ob die Regierung die Bürger zum Abschluss einer Krankenversicherung verpflichten darf.
Right now they're dictating that we have to buy healthcare. And what are they going to dictate to us tomorrow?
Ken Campbell, ein Mitfünfziger mit schütterem Haar und Baseballkappe, hat Angst. Große Angst. Wenn sie die Kontrolle über deine Gesundheit haben, dann können sie über dein Leben bestimmen. Über alles, sagt er. Und dass das doch nur der Beginn sei. Dass alles noch viel schlimmer kommen werde.
If Obama tells us that we have to buy healthcare today, what's he going to tell us tomorrow? We have to buy a Chevy Volt?
Am Ende werden sie dir noch vorschreiben, welches Auto du kaufen musst, schimpft Ken und schwenkt sein selbstgestaltetes Protestplakat dann trotzig auf die gegenüberliegende Seite der Wiese. Dort haben sich die Aktivisten aus dem anderen Lager versammelt, die, denen das Allgemeinwohl wichtig ist.
Healthcare is a human right. And that it is a governmental responsibility to provide citizens with health care.
Die medizinische Pflege sei ein Menschenrecht. Und es sei Aufgabe der Regierung, dafür zu sorgen, dass alle Bürger eine Krankenversicherung haben, donnert der protestantische Pfarrer James Winkler, der mit seiner Frau Judy angereist ist. Die Krankenschwester sieht jeden Tag mit eigenen Augen, was es bedeutet, in einem Land zu arbeiten, in dem der Arztbesuch eine Statusfrage ist. Weil ihre Eltern es sich nicht leisten können, haben 30% unserer Kinder bis zu ihrem 12. Lebensjahr noch nie einen Zahnarzt gesehen, seufzt sie.
30% of kids have never seen a dentist by the age of 12.
Im Kampf um die Gesundheitsreform scheinen die großen Konflikte Amerikas durch. Gerechtigkeit versus Eigenverantwortung, Freiheit wider Sozialismus. Für die Europäer ist das schwer nachvollziehbar, denn die US-Gesundheitsreform will im Prinzip ja nur das erreichen, was sie als normal empfinden. Die Vereinigten Staaten sind der einzige demokratische Industriestaat, der nicht jedem eine Krankenversicherung bietet. Schätzungsweise ein Sechstel der rund 300 Millionen Amerikaner sind im Krankheitsfall auf sich alleine gestellt. Das darf nicht sein, sagt Barack Obama, der geschafft hat, woran alle seine Vorgänger gescheitert waren.
Today, after almost a century of trying, after all the votes have been tallied, health insurance reform becomes law in the United States of America.
Vor zwei Jahren unterzeichnete der amtierende Präsident im Ostflügel des Weißen Hauses ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass bis 2016 nahezu alle Amerikaner krankenversichert sind. Anders als in Europa gibt es in den USA keinen öffentlichen Schutz, sondern ein vorwiegend wettbewerbliches System. Nur für sozial Schwache und Senioren, die älter sind als 65 Jahre, regelt der Staat die Fürsorge. Alle anderen sind nur dann abgesichert, wenn sie eine private Police abschließen. Obamacare, wie die Gesundheitsreform im amerikanischen Volksmund genannt wird, hält an diesem System fest. Mary Agnes Carey, Gesundheitsexpertin bei der unabhängigen Kaiser Family Foundation, fasst die wichtigsten Eckdaten des Regelwerks zusammen.
Das Kernstück der Reform ist, dass sie den staatlichen Schutz für sozial Schwache ausweitet. Derzeit sind 60 Millionen Amerikaner über das sozialstaatliche Medicaid-Programm krankenversichert. Durch Obamacare werden weitere 16 Millionen aufgenommen. Washington wird die komplette Pflege für jeden Einwohner mit einem Einkommen von bis zu 133%, gemessen an der staatlich festgelegten Armutsgrenze, übernehmen. Das bedeutet aber nicht, dass die Gesundheitsreform nur den Ärmsten der Armen hilft. Sie sieht auch Subsidien für Bürger vor, die eine private Krankenversicherung abschließen. Dafür können sich dreiköpfige Familien mit einem durchaus beachtlichen Jahreseinkommen von bis zu $76,000 qualifizieren.
Millions of people will get tax breaks to help them afford coverage. That's what this reform's about.
Unter dem Strich will Obamacare rund 30 Millionen bislang Nichtversicherten eine medizinische Versorgung ermöglichen. Die Kehrseite der Medaille sind die Kosten. Nach den neuesten Berechnungen der unabhängigen US-Budgetbehörde wird die Gesundheitsreform jedes Jahr 179 Milliarden Dollar verschlingen. Das entspricht mehr als einem Drittel des gesamten bundesdeutschen Haushalts. Finanziert wird der Ausgabenblock teils durch Budgetkürzungen, teils durch den wohlhabenden Teil der US-Bevölkerung. Bis 2014 müssen alle Amerikaner, die es sich leisten können, wenigstens eine minimale Krankenversicherung kaufen. Ansonsten gibt's Strafe. Und genau dagegen klagen Obamas Gegner vor dem obersten Gerichtshof. Wenn sie gewinnen, dann ist alles verloren, sagt die Gesundheitsexpertin Carey.
Wenn dieses Mandat fällt, dann lässt sich der Rest der Gesundheitsreform kaum aufrechterhalten. Obamacare beinhaltet weit mehr als die Ausweitung des staatlichen Schutzes für einkommensschwache Bürger. Auch die Versicherer müssen eine Menge neuer Auflagen erfüllen. Sie dürfen keine Kunden mehr wegen Vorerkrankungen abweisen. Bestehende Policen können nicht länger einfach widerrufen werden, wenn jemand erkrankt oder behindert wird. Kinder dürfen jetzt bis zu ihrem 26. Lebensjahr auf dem Versicherungsschein ihrer Eltern bleiben. All das belastet die Bilanzen der Versicherungsgesellschaften. Sie können diese Einbußen nur ausgleichen, wenn sich alle zahlungskräftigen Amerikaner, also auch die Jungen und Gesunden, eine Police zulegen.
Ende Juni soll das Urteil zur Verfassungsmäßigkeit von Obamacare fallen. Es sieht nicht gut aus für den Präsidenten. 5 der insgesamt 9 Richter am obersten Gerichtshof stehen der oppositionellen Republikanischen Partei nahe, die von Anfang an gegen die Gesundheitsreform war. Auch in der Bevölkerung wächst der Druck. Einer Umfrage der New York Times zufolge sprechen sich nur noch 36% der Amerikaner für die Reform aus. Selbst bei den Senioren, bei denen ursprünglich die meisten für den allgemeinen Krankenschutz waren, regt sich nun der Widerstand. Vor einer Praxis in Jacksonville, Florida, geben betagte Damen in Altweiberkostümen selbstgemachte Protestlieder zum Besten. Sie sind Teil eines Aktivistenverbandes, der sich The Raging Grannies, die wütenden Omas, nennt. Der Club wurde in den 1980er Jahren von Seniorinnen gegründet, die eine bessere Welt für ihre Nachkommen wollten. Sie haben gegen den Irakkrieg und für den Weltfrieden demonstriert, gegen die Atomkraft und für mehr Umweltschutz. Doch jetzt kämpfen die wütenden Omas für ihresgleichen. Sie sind das Sprachrohr von Leuten wie Brian Kay, der ein wenig abseits steht. Der 67-Jährige ist erst vor kurzem nach Florida gezogen, weil das warme Klima seine Schmerzen lindert.
Ein Freund war a shotgun and it accidentally went off and I literally called all the doctors in Jacksonville.
Ich habe bei einem Jagdunfall mein rechtes Bein verloren. Ich habe wirklich alle Ärzte hier in Jacksonville angerufen, aber keiner wollte mein Hausarzt werden. Denn sobald ich sagte, dass ich über die staatliche Pensionskrankenkasse abgesichert bin, hieß es, sorry, wir sind voll ausgelastet, wir akzeptieren keine neuen Patienten. Nur eine Klinik hat mir Hoffnungen gemacht, aber auch dort habe ich letztlich eine Absage bekommen, nachdem sie meine Krankengeschichte überprüft haben. Ich habe jetzt einen Arzt gefunden, der mich behandelt, weil ich ihn für jede Visite bar bezahle. Es ist deprimierend, wenn du mit solchen Schmerzen wie ich leben musst und die Ärzte noch nicht einmal bereit sind, dich zu empfangen.
I don't understand why, you know, someone won't see me.
What is she supposed to do when money for the rent is due?
Brian Kay ist kein Einzelfall. Über Medicare, wie die staatliche Pensionskrankenkasse in den USA heißt, werden 45 Millionen Senioren versorgt. Und all denen droht eine ähnliche Odyssee bei der Arztsuche. Der Grund: um Obamacare zu finanzieren, will die Regierung ab Anfang des nächsten Jahres ein Drittel weniger Geld für die Seniorenbehandlung zurückerstatten als bislang üblich. Viele Ärzte bringen sich schon jetzt in Sicherheit und akzeptieren keine neuen Medicare-Patienten mehr. So auch der Augenchirurg Dan Laskin, der im kalifornischen Rentnerparadies Redding praktiziert.
I moved to Redding because there's nobody who does what I do between Sacramento, California and
Ich bin der einzige Facharzt weit und breit in dieser Gegend. Und doch habe ich mehr Mühe denn je damit, meine Rechnungen zu zahlen. Letztes Jahr bin ich in eine kleinere, nur 100 Quadratmeter große Praxis umgezogen. Und ich habe jetzt auch nur noch zwei Vollzeitkräfte, die mir bei der Arbeit helfen. Aber egal, wie sehr ich meine Fixkosten drücke, ich zahle immer noch $300 pro Stunde, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Von dem, was der Staat mir für die Seniorenbehandlung zurückerstattet, kann ich das nicht begleichen. Medicare zahlt mir nur $400 für einen chirurgischen Eingriff und 3 Monate Nachbehandlung. Jetzt sollen die Sätze noch weiter sinken. Sie lassen den Ärzten keine andere Wahl, als Patienten abzuweisen.
Der Staat gibt, der Staat nimmt. Auch bei den Firmen hat die Stimmung den Nullpunkt erreicht. 60% der Amerikaner sind über ihren Arbeitgeber krankenversichert, der sich entweder an ihren Beitragszahlungen beteiligt oder sie sogar ganz übernimmt. Das Modell geht auf die Zeit während des Zweiten Weltkrieges zurück. Wegen der überhitzten Wirtschaftslage standen die amerikanischen Unternehmen damals in einem intensiven Wettbewerb um knappe Arbeitskräfte. Deshalb begannen sie, ihren Mitarbeitern zusätzlich zum Lohn auch einen Krankenschutz anzubieten. Der freiwillige Zuschuss wurde zum ungeschriebenen Standard. Wie lange er noch gelten wird, ist fraglich. Ohne die Krankenversicherungsbeteiligung der Privatwirtschaft sähe es schlecht aus für Obamacare. Auch mit den Geschäften der Unternehmen muss es wieder bergauf gehen, wenn die Gesundheitsreform eine Chance haben soll. Obwohl die Rezession in den USA offiziell seit fast 3 Jahren beendet ist, dümpelt der Arbeitsmarkt weiter vor sich hin. Fast jeder 10. Amerikaner ist arbeitslos. Und immer noch setzen viele Firmen den Rotstift an. Dadurch steigt auch die Zahl der Nichtversicherten. Denn der Krankenschutz ist in den USA strikt an den aktiven Arbeitsplatz gebunden. Die amerikanischen Arbeitgeber kommen nicht für die medizinische Versorgung ihrer ehemaligen Angestellten auf. Van Buren County liegt im Osten des Bundesstaates Tennessee. In der Regel verirren sich nicht viele Menschen in diesen abgelegenen Landkreis. An diesem Freitagabend haben sich auf dem Parkplatz hinter der Schule jedoch an die 1000 Patienten eingefunden. Autumn Mountain Eagle lehnt sich gegen die Haube eines reichlich verrosteten Kleinwagens. Die Indianerin mit den langen, pechschwarzen Zöpfen hat in der Zeitung gelesen, dass sie sich an diesem Wochenende von einer gemeinnützigen Organisation namens REM kostenlos untersuchen und behandeln lassen kann.
I borrowed a friend's car to get here. It's about 45 minutes to the south, but it's just...
Ich habe mir das Auto eines Freundes geliehen, denn ich wohne 45 Minuten weiter südlich. Ich muss dringend meine Augen nachschauen lassen und auch dringend zum Zahnarzt. Aber ich habe keine Krankenversicherung, keinen Job. Ich würde ja gern arbeiten, aber keiner will mich, weil ich jeden Tag 20 verschiedene Medikamente schlucken muss. Ich hatte eine Stelle in einem Berghotel, wo du nur zu Fuß hinkommst. Eines Tages bin ich auf dem Nachhauseweg ausgerutscht. Dabei habe ich mir die Wirbelsäule verletzt. Ich kriege eine Invalidenrente von $700 im Monat. Aber damit kommst du nicht weit.
About $700, just a little bit about $700 a month. which is, doesn't go very far when you're paying for everything.
Im Auditorium des Schulgebäudes erfassen freiwillige Helfer den Namen, das Alter und die Beschwerden eines jeden. Kaum einer, der sich hier eingefunden hat, ist drogen- oder alkoholabhängig. Kaum einer ein Gesellschaftsverweigerer oder freiwilliger Aussteiger. Die meisten haben durchaus ihren Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Jetzt warten sie auf Obamacare. John West, ein gelernter Bauarbeiter, der im Zuge der Immobilienkrise arbeitslos wurde, ist ein großer Fan des Präsidenten. Auch wenn die Gesundheitsreform bei weitem nicht all seine Probleme lösen wird.
Wir sind alle herzkrank in meiner Familie. Mein Bruder hatte eine Operation am offenen Herzen, meine Mutter auch. Letztes Jahr hatte ich so starke Brustschmerzen, dass ich zum Krankenhaus gegangen bin. Sie haben mir sofort 2 Stents ins Herz gesetzt. Das müssen sie machen, wenn es sich um einen Notfall handelt. Wenn du in Lebensgefahr schwebst, können sie dich nicht abweisen, egal ob du nun krankenversichert bist oder nicht. Danach habe ich allerdings die Rechnung bekommen. $27,000 schulde ich denen jetzt. Obamacare hin, Obamacare her. Das muss ich ganz alleine bezahlen.
It's way up there, yeah.
Dem Bankrott nahe, weil Geist oder Körper nicht mehr mitspielen. Einer Studie der Harvard Law School zufolge sind 62% aller Privatinsolvenzen in den USA auf Krankheitsfälle zurückzuführen. Und vielleicht liegt genau hier die größte Schwachstelle von Obamacare. Das Gesetz tut nichts, um die ausufernden Kosten des Systems in den Griff zu kriegen. Keine Nation der Welt gibt so viel Geld für die Gesundheit aus. Seit 1980 haben sich die Ausgaben verzehnfacht. Eine vierköpfige Familie zahlt jetzt im Schnitt $20,000 pro Jahr für Ärzte, Medizin, Behandlungen und Untersuchungen. Das ist rund doppelt so viel wie in Deutschland oder Österreich und immer noch 40% mehr als in der Schweiz. Staten Island liegt nur 20 Minuten Bootsfahrt südlich von Manhattan. Schon John Lennon und Yoko Ono machten auf der Insel ihre Strandspaziergänge. Jerry Seeker lebt hier. Der 65-Jährige ist das, was man in den USA einen Self-Made Man nennt. Selber ein Sohn mittelloser Einwanderer, handelte er zunächst mit Autoreifen, um seinen Kindern eine Ausbildung zu finanzieren. Erst mit 48 Jahren, einem Alter, wo andere schon an Rente denken, ging er dann auch selber zur Uni. Und jetzt arbeitet Seeker in einer Gemeinschaftspraxis auf Staten Island. Er ist Kinderarzt aus Überzeugung und Leidenschaft, auch wenn er sich seinen Traumberuf manchmal anders vorgestellt hätte.
Yeah, the insurance companies are becoming more and more a nuisance. Overall, all types.
Die Versicherungen bereiten uns Ärzten viel Kopfzerbrechen, weil sie uns vorschreiben, was wir tun können. Wir haben enorme Probleme, wenn wir Medikamente verschreiben. Dann heißt es, dieses Präparat decken wir nicht ab, nehmen Sie doch ein anderes, billigeres. Obwohl Sie genauso gut wissen wie ich, dass das billigere Medikament mehr Nebenwirkungen hat. Manchmal zahlen Sie auch gar nicht. Neulich etwa habe ich einem Kind Antibiotikum für 14 Tage verschrieben, weil es eine böse Sinusinfektion hatte. Aber dann kam die Versicherung der Eltern und sagte, wir zahlen nur 7 Tage im Jahr für dieses Medikament. In solchen Situationen fühle ich mich machtlos.
Eigentlich wollte Obama eine gesetzliche Krankenkasse nach europäischem Modell einführen. Doch das ist an der Lobby der republikanischen Oppositionspartei gescheitert. Und so bleiben die Ärzte und Patienten den Tücken einer völlig unregulierten Industrie ausgeliefert. In den USA konkurrieren 1600 Krankenkassen miteinander. Die Sätze, mit denen sie sich an einer Visite oder an einem medizinischen Eingriff beteiligen, variieren je nach Praxis und Krankenhaus. Für einen simplen Eingriff wie eine Darmspiegelung gibt es bis zu 30 verschiedene Preise. Manche Spitäler bekommen $400 dafür zurückerstattet, andere 3.000. Es geht um Verhandlungsmacht und sonst nichts, sagt Seeker.
Our clerical staff is probably larger than or equal to our medical staff with all the paperwork you have to do.
In meiner Gemeinschaftspraxis arbeiten genauso viele Ärzte und Krankenschwestern wie Vollzeitmitarbeiter, die alleine damit beschäftigt sind, den Papierkram zu bewältigen. Aber egal, wie viel Zeit Sie damit verbringen und egal, welche Versicherung unsere Patienten haben, die Erstattungsbeiträge der Krankenkassen sind viel geringer als vor 15 Jahren, als ich angefangen habe zu praktizieren. Es rechnet sich nicht mehr, Arzt zu sein. Jeder Arzt in unserer Praxis muss 35 Patienten am Tag sehen, nur um die Kosten zu decken. Erst danach fangen wir an, Geld zu verdienen.
Just to cover expenses. Then we start earning money.
Die Kosten steigen und steigen. Zahllose, schlaue Studien gibt's darüber, aber keine kann genau erklären, warum die medizinische Versorgung in den USA so teuer geworden ist. Sicher, die Lebenserwartung steigt. Die Babyboomer-Generation kommt in die Jahre und die Amerikaner leben ungesünder als viele andere Nationen. Aber auch die Tatsache, dass das Kommerzdenken im Mutterland der freien Marktwirtschaft so allgegenwärtig ist, spielt eine Rolle. Nirgends werden mehr Medikamente verschrieben, nirgends werden so viele medizinische Eingriffe vorgenommen. Das von Grünanlagen umgebene Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire zählt zu den ältesten und besten Universitäten der USA. Das Motto der Eliteschmiede lautet Vox Clamatis in Deserto, die Stimme eines Rufers in der Wüste. Genau so fühlt sich Jack Weinberg manchmal. Der Professor sitzt in seinem Büro, das sich in einem prächtigen, efeu bewachsenen Kolonialbau befindet. Hier begann er in den 1970er Jahren damit, die Millionen und Abermillionen Krankenhausrechnungen aus seinem Heimatstadt Vermont zu durchforsten.
When we started looking at this data, my eyes just went upside down.
Als wir anfingen, die Daten auszuwerten, hat es mir die Sprache verschlagen. Da ging es nicht um unzureichende Pflege, sondern um enorme Variationen. In manchen Städten wurden 3 von 4 Kindern die Mandeln rausgenommen, im Nachbarort nur jedem vierten Kind. Und doch waren die einen nicht kränker oder gesünder als die anderen. Die amerikanischen Patienten gehen zu ihrem Arzt im guten Glauben, dass sie die Pflege bekommen, die sie brauchen. Mitnichten. Was passiert, ist, dass viele Eingriffe unnötig sind.
Aus dem Professorenprojekt ist ein Standardwerk geworden. Der Dartmouth Atlas of Healthcare zeichnet heute die variierenden Gesundheitskosten in allen US-Bundesstaaten nach. Für Dr. Elliot Fisher, der Weinbergs rechte Hand bei der Datenerfassung ist, gibt es keinen Zweifel. Vielen amerikanischen Ärzten ist das Profitdenken wichtiger als der Eid des Hippokrates. Das Angebot regiert die Nachfrage.
Die Ärzte im mittleren Westen der USA sehen Patienten, die an Bluthochdruck leiden, 1 oder 2 Mal im Jahr zur Kontrolluntersuchung. Ihre Kollegen in Miami bestellen sie jeden Monat in ihre Praxis. Wie lässt sich so ein frappierender Unterschied erklären? Es ist immer wieder dieselbe Faustregel. Die Leistungen steigen parallel dazu, wie viele Ärzte und Medizintechnik es in einem Ort gibt. Wir haben festgestellt, dass sich die Zahl der Patientenbesuche mit jedem Arzt verdoppelt. Und wenn du 2 Scanner in einer Gemeinde hast, dann werden dort automatisch doppelt so viele Röntgenaufnahmen gemacht. Letzteres ist nicht nur oft unnötig, sondern kann dem Patienten sogar schaden, weil sie unter Umständen zu oft bestrahlt werden.
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass noch nicht einmal die Hälfte der Arztbesuche und medizinischen Eingriffe in den USA durch gute wissenschaftliche Beweise gestützt werden. Daraus erklärt sich auch die folgende Statistik. Obwohl die Amerikaner weltweit am meisten Geld für Behandlung und Medikamente ausgeben, nehmen sie gerade mal den 37. Rang in der umfassenden Qualität der Versorgung ein. Im Vergleich der Volksgesundheit müssten sie sogar mit dem 72. Platz Vorlieb nehmen. Doch es gibt auch Gegenden in den USA, die durchaus vorbildlich sind. Grand Junction. Gelegen am Fuße der Rocky Mountains im US-Staat Colorado ist eine typisch amerikanische Kleinstadt. Es gibt keinen richtigen Ortskern, entlang der Hauptstraße reihen sich Schnellimbissketten. Kaum einer ist zu Fuß unterwegs. Und doch sind die Menschen hier gesünder als die meisten anderen Amerikaner. Dank gebührt dem einzigartigen Gesundheitssystem von Grand Junction. Alle Einwohner, ob sie nun krankenversichert sind oder nicht, haben Anrecht auf ein und dieselbe hochqualitative Pflege. und sie zahlen dafür gerade mal ein Drittel dessen, was sonst in den USA üblich ist, erklärt die Kinderärztin Patrice Whistler.
I think the reason that Mesa County can give higher quality care at lower cost.
Der Grund, dass sich in Grand Junction mehr Menschen eine zugleich gute und billigere Pflege leisten können, ist, dass wir Ärzte hier jede Minute und jeden Tag im Auge behalten, was das Beste für unsere Patienten ist und wie wir die Kosten im Rahmen halten können. Wir führen keine unnötigen Behandlungen durch. Und weil jeder Arzt hier sowohl wohlhabende als auch mittellose Patienten empfängt, haben wir es geschafft, uns das Risiko untereinander aufzuteilen.
Die Sozialverantwortung und Effizienz der Ärzte von Grand Junction hat viel, aber nicht nur mit gutem Willen zu tun. Das System kommt ihnen auch finanziell entgegen. Im Gegensatz zum traditionellen Krankenkassensystem verdienen die medizinischen Leistungsbringer in dieser Stadt nicht besser, wenn sie mehr Leistung erbringen und also höhere Kosten verursachen. Sie werden für die Gesundheit ihrer Patienten belohnt. Bob Wilson ist ein Mann, der dieses Modell mit aufgebaut hat.
Wir haben alle Gelder, die staatlichen Zuschüsse und die privaten Versicherungsbeiträge in einen Topf geschmissen und unsere eigene Krankenkasse gegründet. Aus deren Gesamtbudget werden all unsere Ärzte bezahlt. Sie bekommen dieselben Honorare für jeden Patienten und für jede Behandlung. Wir zahlen weniger, als ansonsten in den USA üblich ist. Aber wenn am Jahresende Geld übrig bleibt, dann bekommen unsere Ärzte einen Bonus. So schaffen wir einen Ansporn dafür, dass sie nur behandeln, wo es Sinn macht.
Auch über das in der USA einzigartige Versicherungssystem hinaus wird soziale Verantwortung großgeschrieben in Grand Junction. Dank der Spenden von Ärzten, Krankenhäusern und privaten Geldgebern verfügt die Stadt über eine gemeinnützige Klinik. Dort werden fast 1000 schwerkranke Patienten betreut, die entweder keine oder nur eine unzureichende Versicherung haben. Michael Irwin ist einer von ihnen.
Als ich noch berufstätig war, zahlte mein Arbeitgeber mir das, was man eine Cadillac-Versicherung nennen könnte. Aber dann habe ich mich mit 60 Jahren zur Ruhe gesetzt und diesen Schutz verloren. Eine private Versicherung konnte ich mir nicht leisten. Aber ich dachte mir, das wird schon klappen. In 5 Jahren habe ich ja Anrecht auf die staatliche Pensionskrankenkasse. Aber dann bin ich schwer krank geworden. Und zum ersten Mal in meinem Leben fand ich mich ohne Versicherung wieder.
Grand Junction zeigt Washington, wie es gehen könnte. Und vielleicht liegt hier die wahre Hoffnung für das US-Gesundheitssystem. Zahllose Reformen, die heute als selbstverständlich gelten, wurden in den Vereinigten Staaten nicht vom Staat, sondern von unten angestoßen. Von Menschen, die nicht auf die große Politik als Korrektiv warten, sondern ihre Kräfte bündeln und dann gemeinsam selber handeln.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.